Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe die Ehre, hier die nächste halbe Stunde Ihre Aufmerksamkeit zu haben. Und zwar möchte ich über die Voice of the Customer sprechen, Kundenkommunikation als neue Herausforderung. Was hat sich in den letzten Jahren getan? Sie alle kennen Amazon und ich gebe Amazon mal als Beispiel von Web 1.0. Web 1.0 heißt, dass da Daten über die Kunden gesammelt werden. Und zwar wird den Kunden klar, dass sie zum Beispiel nicht beim Bahnhofskiosk diskret irgendwelche Zeitungen sich angucken können, sondern ganz direkt durch Amazon mitteilen müssen, was sie von Amazon wissen möchten. Also kein Blättern, sondern Amazon versteht, was sind die Intentionen der Kunden. Das wird vom ersten Klick an mitgeschrieben und abgespeichert. Im zweiten Punkt haben wir hier, was ich als Web 2.0 bezeichne, als Beispiel dafür Facebook. Facebook hat sich unterschieden von Amazon, dass primär die Kunden selbst über sich Daten preisgeben, die nicht notwendig sind, um ihnen irgendwas zu geben. Das würde ich beschreiben, erzählen, was sie gerne tun möchten oder was sie getan haben. Und auch nicht über sich selbst, sondern über die Beziehungen zu anderen Informationen liefern. Also im ersten Schritt Beziehungen über sich selbst, schnüffelnde Trüffelschweine, wie man manchmal die E-Commerce-Firmen bezeichnet, die das alles abmessen. Im zweiten Schritt, Leute geben sich über sich selbst Dinge preis und auch über die Relationships, über die Beziehungen zu anderen. Was wir sehen, ist die sogenannte Consumer Data Revolution. Und was da passiert, ist, dass die Einstellung der Kunden, der Individuen, zu ihrer eigenen Information, zu den Informationen, die sie beitragen, sich verändert. Über diese Sachen würde ich jetzt gerne sprechen. Wie gesagt, würde ich unterrichten Stanford und die Data Mining. Data Mining in den 90er Jahren war durchcharakterisiert: Here's the data, give me insights. Gegebene Daten, was fällt Ihnen da ein? Das hat sich geändert, dass jetzt nicht mehr große Data Marts dargestellt werden, in denen man irgendwie dann Leute, Ingenieure oder Physiker oder Statistiker drauf loslässt, sondern die Frage jetzt ist, here's a problem, hier ist eine Frage, give me data. Also diese Consumer Data Revolution erlaubt es uns heutzutage nicht, mit den Daten anzufangen, sondern mit der Fragestellung anzufangen. Und die dritte Stufe, wie gesagt, ist dann hier, hey, I give you data, und was kriege ich bitte schön dafür? Zum Beispiel, viele von Ihnen haben bestimmt ein Handy, und heutzutage sind viele Handys auch mit dem GPS ausgestattet. Zum Beispiel Nokia allein verkauft dieses Jahr 100 Millionen Handys mit GPS. In Amerika zumindest bezahle ich Monat für Monat dafür, dass mein Navigationssystem im Auto mir sagt, wie lange ich brauche, um von meinem Haus in San Francisco zur Uni in Stanford zu fahren. Und zwar wirklich, indem Autos beobachtet werden, wie schnell die fahren. Das sind keine komplizierten Modelle, sondern hier, here's a problem, give me data, schlicht und einfach der Fluss gemessen wird. Ja bitte, Moment mal. Sie wollen meine Daten haben, sage ich dazu dem Mobilfunkprovider, damit Sie mir dann gegen teures Geld den Traffic verkaufen können. So einfach ist die Gleichung nicht. Früher war das so, dass die Leute bereit waren, die Daten von sich preiszugeben. Heutzutage, da müssen wir irgendeine Value Proposition finden. Und ich sage nicht, dass es unbedingt jetzt im Geld sein muss, wo hier auch für mich die Sache sich lohnt. Mehr Daten für mehr Preis gegeben, besseres Targeting. Aber wie sieht es aus? Vielleicht besseren Kundenservice, weniger lange Warteschleifen. I leave it up to you. Der Titel des Vortrags ist The Voice of the Customer. Wo spielen sich denn diese Conversations ab? Traditionell sind die Conversations ein Downcasting, das im Fernsehen, in der Zeitung, aber auch in Postwurfsendungen hier unabhängig vom Kunden, fast unabhängig vom Kunden, irgendwelche Meinungen verbreitet werden. Das, meine Damen und Herren, ist aber nicht mehr, wo sich heutzutage primär die Conversations abspielen, sondern hier unten. Kunden reden mit Kunden. Ist ja nichts Neues, war ja immer schon so. Wenn Sie an, zum Beispiel hier, Alex Birken sehen, an Otto denken, wo Leute gemeinsam, wie hießen diese Gruppen nochmal, wo die Damen sich getroffen haben? Sammelbesteller. Wo Sammelbesteller waren, die eben sich erst unterhalten hatten, ja, diese Bluse, Frau Weiken, würde ihr bestimmt gut stehen. Das sind, wo die Unterhaltungen stattfinden. Was bleibt jetzt für Sie als Firma hier da? Zum ersten Mal zuzuhören. Zum ersten zuzuhören, wo spielen sich diese Unterhaltungen ab? Auf dem Web natürlich. Der Unterschied zur Vergangenheit ist, in der Vergangenheit haben sich im Sammelbesteller Wohnzimmer die Leute getroffen. Heutzutage ist eine Stimme auf dem Web potenziell, gerade kritische Stimmen, von Hunderttausenden von Leuten gehört. Der zweite Frage ist dann, wie können Sie hier als Firma sich in diese Unterhaltungen mit einbringen? Also, diese Consumer-to-Consumer-Conversations. Hier ist ein Freund von mir, Gokha Sai in Los Angeles, hatte gerade Geburtstag, was macht er? Er sagt erstmal hier zu jedem, der es hören möchte, vielen Dank für eure lieben Geburtstagsgrüße. Das ist also nicht mehr eine direkte Kommunikation, sondern man geht dahin und schaut, ah, okay, das ist aber lieb von ihm. Nächste Sache ist, dass hier in Facebook beliebig viele Optionen sind für mich als Mitglied, Sachen zu schreiben, Sachen zu teilen und so weiter und so fort. Aber ich möchte hier auf den Business sprechen und zwar hier, ein Buch wird angeboten, The Future of Marketing. Sie können hier also ein Buch kaufen. Das Traurige daran ist, dass die Click-Through-Rates auf Ads 0,1% bei Facebook sind. 0,1%, habe ich nicht gesehen. 0,1% sind, und das heißt, dass im Prinzip, wenn Sie das als CPM bezahlen, es teuer ist. Das Mindset der Leute bei Facebook ist nicht das, was zu kaufen. Ich hatte, Lufthansa hat mich besucht mit ein paar Leuten, um das neue Meisen-Mohr-Programm zu besprechen, einen Focus Group in Stanford gemacht. Und die Studenten haben den Kollegen aus Frankfurt ganz klar gesagt, also wenn Sie uns irgendwelche Flüge verkaufen wollen, da sind Sie bei Facebook falsch am Platz. Es geht darum, dass wir uns ausdrücken wollen, wir sagen gerne, wo es hingeht, aber das müssen Sie anders überlegen, als zu sagen, hier, there's no better way to fly. Das letzte Beispiel hier ist, meet gorgeous local women near you at 30 plus singles. Sehen Sie das kleine Symbol darunter, ein Thumbs up und ein Thumbs down? Ich habe leider hier keine Internet-Connectivity, sonst hätte ich Ihnen gerne vorgeführt, wenn Sie hier sagen, Thumbs down, was sind da die Möglichkeiten? Übrigens auch 0,1% Click-Through-Rate für Thumbs down. Also genauso viele Leute klicken auf ein Ad, wie auf ein Thumbs down drücken. Da gibt es Beispiele, zum Beispiel Pornographic, möchte ich nicht gerne. Oder nur mehr von denen, mehr von denen. Oder ein anderes ist, über 30, nee, lieber unter 30. Oder so. Also da sehen die Möglichkeiten hier, dass Sie sozusagen in den Diskurs eintreten können. Probieren Sie es mal aus. Sehen Sie, wie da hier dieser Dialog versucht wird, über solche Anzeigen zu schalten. Also das ist Beispiel auf Facebook. Im Schnitt werden pro Tag 40 Minuten von Leuten darauf verwendet, auf Facebook mit anderen zu kommunizieren. Und da diese Unterhaltung reinzukommen, ist eine der Aufgaben hier für den Handel. Zweites Beispiel. Eine Firma, auch aus Kalifornien, heißt Get Satisfaction. Der Logo und die Tagline davon ist Customer Service is the new marketing. Was Sie auch immer mit der Ausnahme von viralen Marketing haben, die Customer Acquisition Cost ist so 30, 50, 70 Euro. Was Sie sagen, wenn jemand zum Customer Service kommt, dann ist er ja eigentlich schon da. Statt also zu versuchen, einen neuen Kunden zu erwerben, versuchen wir, hier ein Customer Service aufzubauen, eine Plattform aufzubauen, wo erstens Kunden mit Kunden und zweitens Kunden mit Representatives sich unterhalten können. Als Beispiel hier wäre, wenn ich zum Beispiel mein T-Mobile, BlackBerry, wenn da irgendwas in Deutschland nicht funktioniert, ich rufe bei T-Mobile an, die sagen, ja, das ist ein BlackBerry-Problem. Die BlackBerry sagen, nee, das ist ein T-Mobile-Problem. Was die also hier machen, das kann man cross-posten. Und dann haben die Firmen die Wahl. Die Firmen haben die Wahl, einzusteigen in diese Unterhaltung und sagen, okay, wir sehen, das ist ein Problem, so wird es gelöst. Oder diese Unterhaltungen stehen zu lassen und sie zu ignorieren. Aber die Unterhaltungen finden trotzdem statt. Wo gehen die Leute hin, wenn sie sich über Informationen suchen? Vor 20 Jahren war das so, dass man vielleicht beim Werner Höfer am Sonntagmorgen sich das hat erzählen lassen. Das ist die veröffentlichte Meinung gewesen. Vor 10 Jahren, Sie erinnern sich, hat man viel gesucht auf dem Web, Google und so. Aber man sucht natürlich über die Dinge, die man schon kennt, die man weiß, dass man sie sucht. Was passiert jetzt? Jetzt ist die Discovery über das Social Network und in Amerika nennt man das manchmal die Generation C für Connectivity, für Conversation. Ja, da ist die Frage natürlich, wem vertraut man? Diese Daten sind von Shoshana Zuboff, einer Professorin in Harvard, die hat sie mir vor etwa 2 Monaten gesagt. 70% der Amerikaner vertrauen nicht großen Firmen. 70% haben kein Vertrauen in große Firmen. Und nur 5% sagen, dass Firmen das Richtige tun. Nur 5%. Und das war noch vor dem Crash des Markts letzte Woche. 14% glauben an die Information, die ihnen sowohl von der Wirtschaft als auch von dem Government gegeben wird. Nur 4% der Amerikaner trauen ihren Gesundheitsinsurance, ihren Health Insurance. Beispiel. Ich habe Ihnen diese Facebook-Seite gezeigt. Es war vor etwa 3 Wochen ein Fall in Amerika, wo eine Tochter von einer Mutter, im Allgemeinen ist das also Tochter-Mutter, wie sagt man, Essprobleme hatte, also so Magersucht, glaube ich, ist der deutsche Ausdruck, Magersucht hatte. Und da hat die Versicherung gesagt, okay, wir zahlen für einen Monat, aber dann ist Schluss. Und da hat die Mutter gesagt, nee, also ich habe hier eine Versicherung, das ist echt ein Problem, meiner Tochter geht es nicht gut. Und da haben gesagt, da werden wir sofort mal hier alles von Facebook absaugen, alles von MySpace absaugen und dann schauen wir mal, was wir finden, ob das wirklich ein medizinisches Problem ist oder ob da andere Probleme drinstehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass was Social Recommendations anbetrifft, das Bild ganz anders ausschaut. 90% von Leuten glauben an Informationen, die ihnen von einem Freund mitgeteilt wird. 80% der Entscheidungen werden durch sozialen Kommerz gefallen und so weiter. Und Social Recommendations sind, je nachdem, was sie wollen, für Brand 4-mal, für Individuen 9-mal so effizient wie alles andere. Warum? Weil Social Recommendations im Zentrum sitzen hier zwischen Kontext, ich weiß ja, dass ich jetzt gerade hier jemanden was schreibe oder er weiß, dass es was von mir kommt. Content, das Beispiel habe ich bewusst ausgewählt und Recipient, ich schicke es ja nicht jemandem beliebigen, sondern einen ganz bestimmten Menschen. Sie wissen, ich war bei Amazon, da haben wir eine Feature, die heißt Share the Love. Wenn ich mir jetzt ein Buch kaufe, zum Beispiel das schöne Buch, was gerade rausgekommen ist, namens Click von dem Chief Scientist von Hitwise, der 10 Millionen Menschen das Klickverhalten im Hinblick auf Handel organisiert und analysiert. Dann, nachdem ich das Buch gekauft habe, wird mir die Frage gestellt, kennen Sie vielleicht jemanden, der sich auch für dieses Buch interessiert? Und er sagt, ja, Rainer Hillebrand zum Beispiel. Okay, können Sie mir vielleicht dessen E-Mail-Adresse geben? Klar, kein Problem. Dann passiert Folgendes. Rainer kriegt eine E-Mail und da steht drin, Your pal Andreas thought you might be interested. Also hier, Recipient, Rainer, Content hier und Kontext, alles da. Und wenn er das Buch innerhalb von einer Woche bestellt, kriegt er 10% Discount, ich kriege 10% Kredit und Amazon hat zumindest weiter das Buch verkauft. Das ist also ein Beispiel hier über Social Recommendations. Otto macht es ja auch sehr gut mit Smatch, wo es mir möglich ist, habe ich gerade gestern ausprobiert, Bilder von zum Beispiel Hemden oder Krawatten, für solche noch anhaben, in eine Box zu tun und dann meine Freunde zu fragen, welches Hemd meinst du, das mir besser steht? Das sind also die Beispiele, wie hier diese Conversation, die sich zwischen Kunden abspielen, mittlerweile von Firmen gut ausgewählt werden. Diese Pyramide hier ist früher eben Advertising oder Directories hoch zum Individuum, dem es eben in seine Individualität, um seine Individualität geht. Und selbst nicht nur in Amerika, sondern das ist eine Übersetzung von chinesischen Slides auf englische Slide, dass in China die von dem Tectonic Shift in Trust sprechen, selbst in China, der eben nicht mehr, wo die Alten und die Führer oben stehen, sondern the man on the street mittlerweile derjenige ist, dem die Leute glauben. Das auch für die 1,3 Milliarden Menschen der Volksrepublik China. Also wenn ich möchte, dass Sie von dem ersten Teil des Vortrags nur eine Sache mitnehmen, dann ist es, dass diese Pyramide, wo wir früher oben saßen, die veröffentlichte Meinung, dass diese Pyramide sich umgedreht hat und heutzutage die Unterhaltungen sind, die da oben sich unter den Individuen abspielen. Ein paar Fragen. Wer redet mit wem? Antwort darauf ist, die Unterhaltungen sind primär Konsumenten zu Konsumenten oder Individuen zu Individuen. Allerdings spielen sich diese Unterhaltungen häufig in einem öffentlichen Raum ab. Deshalb habe ich hier Ihnen von Go Kasai seine Post gezeigt. Sie können reinhören. Deshalb habe ich Ihnen von Get Satisfaction gezeigt, dass man da mithören kann, was andere besprechen. Who trusts whom? Wer vertraut wem? Da ist sicherlich ein Shift von Institutionen auf die Individuen. Als ich in Bonn studiert hatte, war es so, da durfte ich nicht das Telefon aus der Wand ziehen. Denn es ging darum, das Netzwerk von den Kunden zu schützen. Bei der Telekom. Heutzutage ist es im Prinzip auch andersrum. Wenn Sie an Net Neutrality denken, heute geht es darum, den Kunden vom Netzwerk zu schützen. Sie sehen also, wie was ich manchmal sage, dass von einem E-Business, wo die Firma im Zentrum steht, mit dem Kunden drumherum gehen, es zu einem Me-Business sich entwickelt hat, wo der Kunde im Mittelpunkt ist und sagt, ja, ich würde mir jetzt gerne vielleicht ein Telefon oder eine Kamera kaufen, machen Sie mir mal ein Angebot. Who is in control? Damit geht ein Shift der Balance einher, dass es früher natürlich so war, dass eine Asymmetrie der Information bestand, die langsam aber sicher bröckelt. Beispiel. Auf dem Flug hierher mit United habe ich ein Ticket gekauft und gesagt, ja, wenn Sie upgraden müssen, da müssen Sie einiges mehr bezahlen. Na gut, okay, dann zahle ich eben einiges mehr. Kommen wir Flughafen an? Nö, das Ticket können wir nicht upgraden. Schwören Sie mir, jetzt habe ich extra hier, weil ich es dreifache bezahlt. Und jetzt mit wem haben Sie gesprochen? Keine Ahnung, mit irgendeinem Callcenter. Seitdem habe ich mir vorgenommen, werde ich jede Telefonunterhaltung, wo mir am Anfang gesagt wird, zur Sicherung der Qualität haben Sie bestimmt nichts dagegen, dass dieser Anruf aufgezeichnet wird. Wer auch sagt, Sie haben auch bestimmt nichts dagegen, dass er plötzlich ändert sich ganz das Verhalten auf der anderen Seite, weil diese Informationsasymmetrie langsam aber sicher runtergeht. Warum bitte schön, wenn ich hier bei Ihnen anrufe, in Ihrem Callcenter, warum schicken Sie mir dann Nachricht in MP3, also eine Tonaufzeichnung des Gesprächs? Kostet auch nicht viel. Sie haben ja meine E-Mail-Adresse. Und wenn Sie nicht haben, kriegen Sie zumindest durch dieses Angebot. Das sind so kleine Dinge, wie hier dieses Shift of Balance sich langsam ändert. What are the new metrics? Das ist eine tiefe Frage, über die wir drüben viel nachdenken. Vor 10 Jahren ging es darum, IBORs zu messen. Also hier das Individuum, also seine Individualität wegzunehmen und sagen, Sie sind genauso viel wert wie die Dame da drüben. Heutzutage sind die Metriken primär Kundenmetriken, wo zum Beispiel Yelp, was auf dieser Stufe ist, zweit von oben war unter Facebook, bei Yelp draufsteht, Sie haben 17 Restaurants als erster bewertet, die auch danach von anderen noch bewertet wurden. Also Self-Metrics. Oder bei Flickr, wo ich meine Fotos hochschiebe, bei Flickr wird gesagt, Andreas, gestern haben wieder 7 Leute auf deine Fotos positive Kommentare abgegeben. Diese Sache, dass es nicht ist, hier Amazon hat insgesamt 7 Millionen Recommendations oder 7 Millionen Reviews, sondern Ihre Review war die erste und danach gibt es noch 4 andere. Möchten Sie vielleicht lesen? Sehen Sie den Unterschied eben vom E-Business, wo ich meine Review für Amazon schreibe und Amazon gebe, zum E-Business, wo meine Review ist und ich lade andere ein, dafür Kommentare abzugeben. Und die letzte Frage ist, wer zahlt eigentlich wen? Denn da habe ich das Beispiel mit Nokia Ihnen schon gegeben und mit Navtec hat sich einiges geändert. Wer zahlt wen für welche Daten? Was ist passiert? Früher, 70er Jahren, waren 10 Millionen Menschen, die im Backoffice irgendwelche Sachen auf IBM-Computern meistens gemacht haben. In den 80er Jahren, was passiert ist, dass etwa 100 Millionen Leute mit dem Backoffice, Employees, kommunizieren konnten. Und im letzten Jahrzehnt war es so, dass etwa 1 Milliarde Leute übers Web eben Dinge angucken konnten. Wie ich schauen kann, wie viele Leute haben zum Beispiel ein gewisses Hemd gekauft. Was jetzt passiert, ist, dass nicht nur 1 Milliarde Leute diese Sachen anstoßen, sondern etwa eben auch 100 Millionen Sachen produzieren. Das hat Implikationen, eben Sachen zu entdecken, dass es nicht nur um Seiten geht, sondern um Menschen geht, die Metriken, die auf Menschen bezogen sind, natürlich auch das Handy eine richtige Rolle spielt und dass die Situation mitmodelliert wird. Da habe ich 4 oder 5 Beispiele über Daten. Erstens, IMMI, eine Firma in Kalifornien. Kennt ihr jemand zufällig? Sie kriegen Handy kostenlos. Sie kriegen Handy. Können Sie nur nicht ausschalten. Also Batterie kann man rausnehmen. Und das Handy misst jede 30 Sekunden, 10 Sekunden, was Sie eigentlich so machen. Zum Beispiel Herrn Schäfer heute früh 7.21 Uhr, Herr Schäfer geht in die Dusche, 7.22 Uhr, Herr Schäfer ist noch in der Dusche, 7.23 Uhr, 7.38 Uhr, Herr Schäfer nur ganz klein Kandidat für Shampoo und Conditioner getrennt. Wenn bei mir 8.13 Uhr, Herr Weigen, die Dusche, 8.14 Uhr raus, ein Body-Shampoo, sonst haben wir gar keine Chance bei dir. Nächstes Beispiel. Hier, bei dem Computer, als ich den Vortrag vorbereite, kam doch glatt dieses Ding hoch. Privacy. Allow S3.Amazon, Amazon Web Services.com to access your camera and microphone. So weit kommt es noch. Natürlich, klar. Dann sieht er ja gerade, ob ich lächle, ob ich ob ich überhaupt angezogen bin oder gerade früh nur meine E-Mail lese. Da ist auch interessant. Nächstes Beispiel. MyInfo. Hier gibt es eine Firma, die heißt Jigsaw. Und da, wenn Sie zum Beispiel vom Herrn Bezos, Jeff Bezos, die Telefonnummer haben möchten, die Handynummer haben, wenn Sie jetzt nicht mich direkt fragen möchten, dann gehen Sie einfach zu Jigsaw. Weil da genügend viele Leute da sind, die Kontaktinformationen über Executives hochgeladen haben und dann in einem Punktesystem, also kein Geld, sondern Punktesystem, da eben gerne sich freuen, dass sie dann auch von jemand anderem Telefonnummer bekommen. Das sind doch meine persönlichen Daten. Wie geht denn das, dass da meine Handynummer da hochgeladen wird und mich irgendwelche Leute anrufen? Noch einen Schritt weiter. Nicht nur meine Daten, sondern auch meine DNA. DNS, wie das vorhin hieß. Hier, für 400 Dollar, also 250 Euro oder 200 Euro mittlerweile, sowas irgendwie, ist es so, dass ich meine DNA analysieren kann und mir dann hier für insgesamt 80 verschiedene Sachen zum Beispiel gesagt wird, wie sieht es bei mir mit Rückenproblemen aus, aufgrund meiner DNA? Oder wie ist es mit, werde ich Alkoholiker? Bis jetzt bin ich noch nicht geworden, sieht an sich ganz gut aus. Also was ich sagen wollte, hier sind Daten für Menschen, die wir freiwillig analysieren und in manchen Fällen auch freiwillig aufs Web stellen. Ich habe Sie das Beispiel gegeben von der Magersuchtstochter der Frau. Frage ich Sie nur, was passiert hier, wenn Versicherungsgesellschaften auf meine DNA Zugriff haben und wissen, wie meine Wahrscheinlichkeit hier in diesen Kategorien und 80 anderen ausschaut? Oder das letzte, mein Auto, was für die Amerikaner noch wichtiger als die DNA ist, geschweige denn von den anderen Informationen, mein Auto, dass ich hier sage, ich zahle nur dann Versicherung, wenn ich tatsächlich fahre. Natürlich habe ich ein kleines GPS. Und natürlich wird mir dann auch gesagt, wenn Sie 3 Uhr nachmittags fahren, konnte es vielleicht viel mehr, als wenn Sie 3 Uhr nachts fahren oder andersrum, auch wenn es die gleiche Strecke ist, rein statistisch natürlich. Warum haben die Leute das nicht angenommen? Weil sie Angst haben, dass wenn ein Unfall ist und auf einer Autobahn, wo man in Amerika nur 55 Meilen fahren darf, wenn ich da mit 80 gebrettet bin, dass mir dann gesagt, ja Herr Weigen, wenn Sie 80 fahren, da brauchen Sie nicht zu mir, da zahlen wir nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben hier eine Datenrevolution und die Firmen, die verstehen, dass die Kunden Wert kreieren, indem sie zu den Daten beitragen, sind diejenigen, die aus diesem Game positiv rausgehen, aus diesem Spiel das Spiel gewinnen. Beispiel war Amazon. Amazon hat natürlich am Anfang verstanden, mit Reviews die Kunden einzubinden. Aber Google ist die perfekte Firma, die ihnen alle Daten absaugt. Von Google Checkout, von der Wiege bis zum Grab. Vom ersten Gedanke, dass ich mir eine Canon-Kamera kaufen möchte, bis zum endgültigen Kaufen, wo ich ihn gekauft habe, wie preissensitiv bin ich, bis natürlich gibt es zum Beispiel ein neues Applet bei Google, dass wenn Sie was für Ihr Haus designen, dann hat Google da wirklich gute Tools. Jetzt haben Sie zum Beispiel einen elektrischen Rollladen, den Sie auf Knopfdruck runtersenken können oder vielleicht nur mit dem Sonnendetektor, der Sie alleine runtersenkt. Und da sind Sie jetzt natürlich viel wert für Google, um Sie zu verkaufen an das Geschäft um die Ecke, was elektrische Rollladen herstellt. Aber da gibt es also viel. Was wir also gesehen haben, ist, dass sich in den letzten Jahren ein User-Focus gezeigt hat vom Me-Business, nicht nur E-Business, dass die Systeme alle für Feedback engineert sind. Also, dass wir beliebig viele Haken und Ösen einbauen, um zu verstehen, experimentell zu verstehen, was die User nun tatsächlich wollen, wie wir von der Attention zur Intention kommen. Drittens, dass wir diese Netzwerkeffekte einbauen. Das heißt, es kommt uns darauf an zu verstehen, nicht nur, was ich über mich sage, sondern auch, was meine Freunde über mich sagen, weil es meistens viel stabiler ist, als was ich über mich sage. Und im letzten Punkt dann hier eben Transparenz, wo in dem Fall von Google, Google Maps, die Sie wahrscheinlich alle kennen und lieben, bei Google Maps am Anfang des so, da ist jemand ins System eingebrochen, he hacked the system. Und die Leute bei Google haben gesagt, das gibt es noch nicht, das mit Loch muss er zustopfen. Bis die Google-Finder sagen, nein, das Loch müssen wir aufmachen, damit wir viele Leute bekommen, die für uns kostenlos arbeiten. Gleiche bei Facebook. Facebook hat 400.000 Facebook-Developers. 400.000 Leute. Das sind wahrscheinlich etwa so viele, wie Sie hier angestellt haben insgesamt. Die nur eins machen, irgendwelche mit mäßigem Gewinn Facebook-Applikationen zu schreiben. Also was passiert hier in diesem Business, dass früher es darum ging, Axiom oder in Deutschland gibt es auch Firmen, die eben Menschendaten haben, bewusst gesagt. Stattdessen, hier sagen die Leute, hey, ich gebe mir deine eigenen Daten preis. Karten, wichtige Frage, wie komme ich vom Ort A nach Ort B? Zum Beispiel für Nokia, das für 8,6 Milliarden Dollar vor einem Jahr Navteq gekauft hatte. Navteq hatte 1000 Leute, die rumgefahren sind. Jetzt gibt es 100 Millionen, 10 noch 5 mal mehr. Official Airline Guide, wie fliege ich, Multiple Listing Service, wie baue ich mein Haus, wie kaufe ich mir ein Haus und Kontakte habe ich Ihnen gerade gegeben als Beispiel Jigsaw. Also in all diesen Bereichen ist es so, dass heutzutage die Individuen, die Kunden uns diese Daten produzieren. Zusammenfassend, worüber haben wir gesprochen? Wir haben gesprochen über die Stimme des Kunden. Was passiert da? Die Stimme des Kunden, die verstärkt wird eben durchs Internet, durch die neuen Medien. Wer redet mit wem? Im Prinzip sind es Kunden, die mit Kunden sprechen. Wer vertraut wem? Hier ist dieser Shift, dass heutzutage Kunden viel mehr Vertrauen haben als Firmen. Wer eigentlich ist in Control? Da ist der Shift, dass es weniger E-Business ist, wo eine Firma wie Amazon meint, noch den Kunden kontrollieren zu können. So macht Customer Relationship Management Fliegenpapier einmal rangemacht, da stirbt er bis zum Ende. Sondern die Leute sind frei, gehen auf dem Web beliebig leicht hinher. Handy, ich habe mit Best Buy in Amerika gearbeitet vor ein, zwei Monaten. Der CEO von Best Buy hat mit dem Peter Hirschberg interviewt vor zwei Wochen bei Google gesagt, Best Buy is one wiki. Die 130.000 Mitarbeiter bei Best Buy haben alle die Möglichkeit, Felder zu beschreiben, ihre Kommentare abzugeben, alle die Möglichkeit, einen eigenen Shop aufzumachen. Wenn ich zum Beispiel ein Experte bin in Schuhgeschäften in Wiesbaden, dann kann ich hier bei Best Buy sagen, hier ist es API, ich mache einen Shop auf, der sagt, wie er in Wiesbaden am besten Schuhe kauft. 130.000 Leute. Best Buy hat 40 Milliarden Umsatz, Dollar pro Jahr. Who manages whom? Kunde im Zentrum, Kunde, der so Request for Proposals aussieht, ich würde gerne ein paar Schuhe kaufen, bitte, wer hat mir was anzubieten? What are the new metrics? Da sind wir von einem Relationship-Business, der ganz früher herrschte, dass ich eben bei der Marktfrau den faulen Apfel gestern gekauft habe und sage, also liebe Frau Müller, heute können Sie mir mal einen frischen geben. Über die Katalogwelt, die mehr ein Transaktionsbusiness war, wieder zurück zum Relationship-Business, diese Bidirectional Communication. Also zum Beispiel ist es so, dass viele Firmen, sagen wir mal United Airlines und beide Fashion für uns bleiben, behaupten, dass da eine Relationship besteht, indem sie uns irgendwelche Frequent Flyer-Karten geben. Aber im Prinzip ein reiner Transaction-Business. Meine Damen und Herren, wie können Sie darüber nachdenken, wie können Sie tatsächlich ein Relationship-Business, einen ehrlichen, echten Relationship-Business mit dem Kunden aufbauen? Und zum letzten Punkt war es, wer zahlt wen? Da ist heutzutage so, dass in vielen Fällen die traditionelle Art, Kunden dadurch zu bringen, dass man ihnen Gutscheine und so weiter gibt, nicht mehr so zielt wie Kunden durch ihre Daten bessere Offers zu generieren lassen. Ich habe meine Zeit, glaube ich, nicht ganz aufgebraucht, hätte also durchaus noch zwei, drei Minuten für Fragen. Wenn es von Ihnen irgendwelche Fragen gibt, bin ich herzlich gern bereit, die anzunehmen. Ich weiß nicht, ob das üblich ist hier, da stehen, glaube ich, Mikrofone.
Ja, meine Damen und Herren, wir sind aufgerufen. Vielen Dank, Herr Dr. Weigand, zunächst mal. Das Publikum haben Sie ja sozusagen selber schon eingeladen, Fragen zu stellen.
Also hätte ich es nicht so machen sollen.
Haben Sie es wunderbar gemacht. Ich nehme die Arbeit, aber ich habe nicht mein Mikrofon. Ich habe aber direkt eine.
Okay.
Sie haben ja im Moment ein... Das geht nicht mehr das hier. Aha, es geht doch.
Sonst kann ich das mitteilen.
Soll ich das machen? Wir können das versuchen.
Ja. Da kommen die Kameras gleich hoch. Sehen Sie?
Was mich interessieren würde, ist einfach, Sie haben jetzt ja ein Bild gezeichnet vom Kunden, der eigentlich bereitwillig auch viele Daten rausgibt, auf der anderen Seite auch sehr skeptisch wird darüber, was mit seinen Daten passiert. Ganz andererseits sieht man ja auch, dass in Amerika durchaus dieses Geschäft des Direct Marketing, wo Mailings rausgeschickt werden, alles andere als ein sterbendes Geschäft ist, sondern es werden ja enorm viele klassische Printanstöße rausgeschickt, dieses ganze Adressgeschäft funktioniert ja nach wie vor. Ist das eine Scheinblüte kurz vorm Sterben oder ist das eine Geschichte, wo man sagt, das ist eigentlich eine Ergänzung und das ist einfach eine Veränderung und Transformation dieses Geschäfts, die da passiert?
Ich weiß nicht, ob Scheinblüten sind oder kurz vorm Sterben. Also das kann ich keine Antwort geben. Ich bin auch nicht jemand, der die Zukunft vorhersagt. Ich habe nur versucht zu zeigen, dass auch für den Handel wichtige Informationen von Leuten heutzutage ganz klar geoffenbart werden. Erste Informationen über Produkte, die viel ehrlicher sind, als wenn man nur zur Seite des Herstellers geht. Google weiß mehr über ihre Kamera als Canon. Denn viele, viele Leute schreiben über das Objektiv alles Mögliche, was bei Canon wahrscheinlich zu finden ist. Zweitens, Informationen über sich selbst. Sie sehen, wer die Canon-Lover sind und wer eben eher andere Kameras kauft. Und zum Dritten, und das ist das, was im Mail-Order-Business fehlt, über die Relationships. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. AT&T, also wie T-Mobile drüben, hat ganz sauber ein Experiment gefahren. Im einen Fall wurde à la Mail-Order-Business extrem gute statistische Modelle gebaut, aufgrund meines eigenen Kaufverhaltens der Vergangenheit und so fort. Im anderen Fall wurde ein neues Produkt nur schlicht und einfach den Leuten angeboten, deren Freunde, will sagen, deren Leute, mit denen sie telefonieren, das Produkt gekauft hatten. Also im einen Fall traditioneller Business auf meinen eigenen Daten basierend, sagen wir, das ist eine Baseline von 1. Im anderen Fall nichts an komplizierten Modellen, sondern given a problem, what data can we get? Und Telefongesellschaften natürlich im Business die Data der Kommunikation zu verstehen. Hier, Sie haben es gekauft, ich kriege das gleiche angeboten. Faktor 4,8. Mehr in dem Fall, wo man nichts Kompliziertes an Modellen gebaut hat, sondern einfach geschaut hat, wer ist mit dem übers Telefon verbunden, der es gekauft hat. Das ist ein kleines Beispiel, ein konkretes Beispiel. Gerne. Ja, also Amazon hat an sich nie das soziale Netzwerk zum Laufen gebracht. Also im Prinzip gibt es da Features, dass zum Beispiel, wenn Sie bei Jeff Bezos nachgucken, da steht Home Loan for my Love und so ein bisschen irgendwie Profile da sind. Es gibt auch viele Kopierer von Dingen wie Web 2.0 Geschichten, wie zum Beispiel Facebook, OpenBC oder Xing in Deutschland, den Versuch, eben sowas Ähnliches zu kopieren. Aber die Quantität und die Qualität der Architects of Participation, nachdem Sie Tim O'Reilly hier erwähnt hatten, ist was ganz anderes, als es nur vor wenigen Jahren war. Also da sehe ich schon einen ganz deutlichen Umschlag. Vielleicht mehr relevant für Sie am Beispiel der Recommendations. Was sind Quellen, aufgrund derer man Empfehlungen ausstrichen kann? Da gibt es eben Experten, die zum Beispiel Katalog was schreiben. Dann gibt es den Gedanken von Amazon, people who bought X also bought Y. Das heißt also, Leute, die was gekauft haben, X, haben auch was anderes gekauft, Y. Da geht es aber nicht um das Individuum, da geht es nicht um Relationships, sondern geht es nur um ihr Klickverhalten. Oder die bessere Version, people looked at X, eventually bought Y. Gleiche. Nicht irgendwas aus, innerhalb von 24 Stunden haben zwei Ereignisse stattgefunden. Das ist was ganz anderes, als wenn Sie zum Beispiel auf smash.com gehen und da sagen, hier, was von diesen Schuhen, welchen von diesen Schuhen meinst du, dass ich mir kaufen soll? Da ist wirklich eine ganz andere Qualität der Verbindung da. Also Web 2.0, wie Sie es nennen wollen, ist mir vollkommen wurscht. Aber die Tatsache, dass heutzutage Interaktionen stattfinden, ich habe Ihnen die Facebook-Seite als Beispiel gezeigt, was das Mindset der jüngeren Generation, zumindest meiner Studenten Stanford zum Beispiel, anbetrifft, ist es so, dass da, ich würde sagen, 70% der sozialen Kommunikation, die nicht face-to-face ist, über Facebook sich abspielt. Und in dem Sinne ist es schon was anderes, verglichen mit dem, was wir vor 5 Jahren hatten. Können Sie ein bisschen näher ans Mikrofon gehen? Ich habe Sie leider die Akustik schlecht. Danke. Ja. Nie wieder. Vor da gibt es ein neues Framework, was sowohl die positiven Sachen als auch die negativen Sachen betrachtet und sowohl den Normalfall als auch den Extremfall. Das heißt also, in dieser Zelle, ich würde mich Whiteboard jetzt kurz aufzeichnen, aber Sie können sich vorstellen, hier für Sie gesehen oben links habe ich also den positiven Normalfall. Das ist das, dass ich, wenn ich was bestelle, auch was bekomme. Dass, wenn ich jemand sage, ich bin so und so alt und schau mir, würde mich gerne für so und so Menschen interessieren, dass da irgendwie Food was reinbringt. Auf dem negativen Normalfall ist, ich muss Zeit dazu aufwenden, ich muss Geld dafür bezahlen und so weiter. Da zum Beispiel gibt es den Faktor 2, das ist Prospect Theory. Warum zum Beispiel hat der Herr Melon damals vor ein paar Jahren Christoph Franz gefeuert? Weil der Christoph da schlicht und einfach die Preise umstrukturiert hat und aufgrund derer waren eben, ohne den Gesamtgewinn zu ändern, die Leute, die was verloren hatten, doppelt so unglücklich, wie die was gewonnen hatten. Und damit waren die Leute nicht über die Preise glücklich. Insgesamt sah schlecht aus. Aber das ist alles im Normalbereich. Auf der anderen Seite haben wir hier die extrem positiven Dinge. Das ist zum Beispiel auf Facebook, hier Meet a Single Over 30. Eine Frau anklicken und dann hier werden sie damit verheiratet oder sowas. Das ist also Lotteriegewinn oder wie man das nennt. Auf dem anderen Fall ist eben genau das Feld, was Sie ansprechen, der größte anzunehmende Unfall, der Gau, wie man im Deutschen so schön sagt. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall passieren kann eben, und das Beispiel, was ich Ihnen gebracht habe, ich bewusst gewählt, mit der Magersucht dieser Tochter, kann eben sein, dass dann Versicherungen in Fällen, wo sie im Prinzip versichert sein sollten, jetzt plötzlich es für sie schwierig machen. Ob sich das Verhalten ändert, ich habe da keinerlei Indikation dafür. Was ich sehen kann, ist, dass die Anzahl der Bilder, die auf Facebook hochgeladen werden, auch pro Person ständig steigen, also die Aktivität ständig zunimmt. Und natürlich auch diese berühmten Bilder von irgendwelchen College-Studenten, die sie abends besoffen haben, drauf. Im Normalfall macht es nichts. Wenn jemand etwas Schlechtes möchte oder wenn hoffentlich nicht in der näheren Zukunft irgendein Staat irgendwelchen Leuten etwas Schlechtes möchte, dann sieht es natürlich schlecht aus, wenn diese Daten da sind. Eine zweite Frage dazu ist, wie kann ich Daten, die falsch sind, über mich korrigieren? Nicht trivial. Und die dritte Frage ist, wie sieht es aus mit Identity Theft? Meiner Meinung nach, in 2-3 Jahren ist Identity Theft kein Problem mehr. Weil wir so viele Dinge über uns haben, zum Beispiel heutzutage, wenn ich bei einer Fluggesellschaft Meilen einlösen will, ist so, dass ich bereits meinen Stimmen-Imprint hinterlasse. Dass sie ein Spektrogramm meiner Stimme haben und wissen, ob ich das tatsächlich bin. Weil, als ich mich angemeldet habe, muss ich 3-mal irgendwie sagen, der Regen rollt die Rinne herunter oder so irgendwas. Und da kommt es immer mal, wie ich sage, der Regen rollt die Rinne herunter. Ah, Herr Weigand, dem können wir jetzt den Freiflug genehmigen. Also Identity Theft als das dritte von denen sehe ich kein Problem. Besonders negative Dinge raussuchen sehe ich ein großes Problem. Irgendwo gibt es da Gaus. Zum Beispiel eine Journalistin aus Berlin, der wurde die Einreise in die Vereinigten Staaten von Amerika verwehrt, am Flughafen JFK. Warum? Weil sie in ihrer Wishlist, die öffentlich ist, Bücher hatte, die dieser Einreisebeamte als nicht der Verfassung der Vereinigten Staaten zuträglich sah. Sie sehen, an Geschichten fehlt es mir nicht. Ich bin noch heute hier. Wenn es noch was gibt, fragen Sie einfach. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Weigand. Vielen Dank, Herr Weigand. Wie gesagt, er ist da. Sie haben auch seine Daten und seine Seite alles im Internet gesehen. Er ist sicherlich ein Glück.